Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen, Blome, zu einer neuen Folge unseres intergalaktischen Podcasts. Und an dieser Stelle erstmal gehen Grüße raus an Lorraine, die nicht hier ist, sondern sich in den Ferien in Holland befindet. Deshalb sage ich mal, feine Vakantie, Lorraine. Feine Vakantie.
Ich bin extra aus meinen Ferien zurückgeeilt nach Berlin. Mein Name ist Nikolaus Blome, ich hatte lange Zeit Ferien und bin zurückgeeilt, um jetzt hier zu sein im Studio. Und wer ist nicht da, Lorraine? Toll. Lorraine, bleib doch am Strand.
Nein. Wir machen
nein, komm
jetzt
wieder,
mal.
Du musst wiederkommen.
Wir machen es jetzt ohne weiter. Also, Blome, Sie müssen jetzt mal raten, wer ich jetzt bin. Mehr als ein Viertel der Eingebürgerten sind Syrer. 2026, also im nächsten Jahr, könnten mehr als 1 Million Syrer, Iraker und Afghanen einen deutschen Pass einfordern. Wer bin ich?
Alice Weidel, ist doch klar.
Ja. Ich weiß, es ist überhaupt nicht lustig, aber an dem Punkt musste ich dann schon ein bisschen grinsen. Syrer? Das war wie so eine Karikatur, wie so ein böser Loriot irgendwie so einen Rassisten karikieren würde. So hat sie sich selber karikiert in dieser Rede zur große Haushaltsdebatte, also praktisch die Sternstunde des Parlaments. Alice Weidel, Oppositionsführerin Weidel im Deutschen Bundestag. Syrer? Es war, also allen kann ich nur empfehlen, gucken Sie sich das an, und wenn Sie dann immer noch AfD wählen, dann sind Sie halt wirklich rechts, dann ist es eben so. Ja.
Aber Sie merken auch, dass Sie die Frau nicht in den Griff kriegen. Sie können das persiflieren und karikieren, und es ist natürlich auch eine Karikatur, verzerrt, wie ich finde, auch von Hass und Kälte. Aber so richtig in den Griff kriegt man die Frau damit nicht. Sie hatte als Oppositionsführerin das Recht, diese Debatte zu eröffnen, und hat natürlich maximal vorgelegt, hat sehr viel über Migration gesprochen, hat Friedrich Merz, glaube ich, schon in den ersten anderthalb Sätzen einen Lügner genannt und einen Wahlbetrüger, der größte Wahlbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik.
Das war toll.
Kleiner geht's halt nicht. Nächste Woche ist es wieder der größte Wahlbetrug, ist halt noch größer geworden.
Aber wissen Sie was?
Und Moment. In der Mischung aus eben einem Körnchen Kleinigkeit Wahrheit, da ist in der Tat vielleicht auch im Wahlkampf ein bisschen was anderes erzählt worden, als hinterher passiert ist. Der Weglassung aller Umstände, die dazu geführt haben könnten, und dann der grotesken Überblasung dessen, was das an Folgen bedeutet. Das ist so die Machart dieser Rede. Und die scheint in diesem Publikum zu verfangen.
Aber lieber Kollege Blome, also ich muss Ihnen jetzt nicht sagen, dass ich die AfD eine schreckliche Partei finde.
Ah ja, weiß ich doch.
Der Rassismus, den sie da zur Schau getragen hat, nachher und auch wirklich unterste Schublade, ja, in den Badeanstalten werden deutsche Mädchen sexuell missbraucht und vergewaltigt. Also das ist wirklich, das ist so widerwärtig. Darüber will ich jetzt gar nicht reden, weil es irgendwie auch sich ehrlich gesagt nicht lohnt, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Aber
falsch.
Ganz kurz, nein, ich kann mich aber mit diesem, es ist faktisch falsch, was sie sagt, dass die Messerattentate irgendwie, dass das praktisch eine fremde, nicht assimilierbare Kulturformen, die hierher kommen und ihre eigene Form von Gewalt mitbringen. Messerattentate gab es früher in Deutschland nicht. Das ist alles einfach faktisch unsinnig. Deshalb werde ich mich damit nicht inhaltlich auseinandersetzen, weil es schlicht nicht stimmt. Und mit etwas, was nicht stimmt, können sie sich nicht inhaltlich auseinandersetzen, rein sachlogisch. Und aber auf der politischen Ebene, naja, etwas, was nicht wahr ist, damit kann ich mich nicht auseinandersetzen. Es geht nicht. Weil ich kann darüber nicht reden. Ich kann einfach sagen, es stimmt nicht.
Naja,
das war dann die Auseinandersetzung.
Ich meine mich zu erinnern, dass eine ganze Zeit lang Leute sagten, die Erde sei eine Scheibe.
Die
und dann stellte sich heraus, es ist eine Kugel. Man musste sich also mit diesem Scheibending auseinandersetzen.
Das ist was anderes. So. Ganz kurz, das ist was anderes. Damals wusste man es nicht besser. Frau Weidel könnte es besser wissen. Deshalb ist das egal. Politisch muss man sagen, fand ich Ihre Rede gut. Und für eine Oppositionsführerin fand ich sie sogar sehr gut. Denn sie hat in einem ruhigen Tonfall diesen Kanzler so massiv angegriffen, wie man es in diesem Haus lange nicht mehr gehört hat. Und was ich eigentlich, Entschuldigung, ganz erfrischend finde, dass hier mal eine tatsächliche Oppositionspartei mit einer großen Rückhalt auch im Plenum, denn wenn die da alle klatschen, dann zittert die Norman-Foster-Kugel, wirklich einen echten Angriff auf die Regierung startet. Fand ich gut.
Augstein, Lorraine ist ja nicht da. Das heißt, ich biete Ihnen jetzt an, wir können es auch rausschneiden.
Nein.
Weil Sie Quatsch erzählen. Ich meine, lassen wir für eine Sekunde beiseite, was Frau Weidel mit ihrer Rede gemacht hat, reden wir gleich weiter darüber. Aber die letzten 3,5 Jahre zu Ampelzeiten gab es einen Oppositionsführer und das war Friedrich Merz. Und was immer man von dem Mann hält, auch heute als Kanzler hält, das hat er wirklich gut gemacht. Und er hat jedes einzelne Mal die Regierung, die Ampel an die Wand geklatscht. Vom Heizungsgesetz bis zum Taurus, bis ich weiß nicht was, bis zu dem Schweigen von Olaf Scholz im Kreise der europäischen Staats- und Regierungschefs. Er hat sie jedes einzelne Mal wirklich hart angegangen in der Sache, manchmal auch sehr persönlich. Und trotzdem war das zu Frau Weidel, finde ich, ein drastischer Unterschied. Denn Frau Weidel hat eine Rede gehalten, dazu braucht sie gar keinen Umfeld. Diese Rede kann sie immer und überall halten. Es ist die Mantra des wirklichen Hasses auf dieses System, von dem sie sich schlecht behandelt fühlt, dass sie als dysfunktional betrachtet, dass sie als antideutsch betrachtet, etc. etc.
Entschuldigung, ganz kurz. Es ging um den Haushalt und sie hat gesagt, die Regierung kann nicht rechnen. Sie ist kurz nur im Amt und schafft es nicht mal, den ersten Haushalt so hinzubekommen, dass er irgendwie gedeckt ist. Obwohl man sich verschulden kann bis zum Mars und darüber hinaus, fehlen immer noch 150 Milliarden oder ich weiß nicht was und so. Und da hat sie objektiv recht. Genau die gleichen Sachen konnte ich auch schon in der FAZ lesen. Was wollen Sie eigentlich? Und dass sie gesagt hat, er ist ein Lügenkanzler. Dass sie gesagt hat, es sei der größte Wahlbetrug der Geschichte in Deutschland. Ehrlich gesagt, wenn man sich anguckt, um wie viel Geld es geht und dass er vorher gesagt hat, schwarze Null, Ausgabendisziplin, und nachher, hey, na klar, wir nehmen 1 Billion Schulden auf, dann würde ich sagen, hat sie objektiv recht, das ist der größte Wahlbetrug gewesen, den es gibt. Denn vor der Wahl und nach der Wahl ist inhaltlich gerade mal nichts Neues dazugekommen, Herr Blome. Die Situation hat sich nicht geändert, außer dass Merz vorher Kanzler werden wollte und nachher Kanzler war.
Natürlich hat sich was geändert, aber die Diskussion hatten wir schon. Wir haben zum Beispiel erkannt, dass die NATO auseinanderbricht, wenn die Bundesrepublik nicht deutlich mehr für Verteidigung tut, als sie vorher dachte, tun zu müssen und vielleicht auch sträflicherweise nicht getan hat. Und im Übrigen hat Frau Weidel ja weitgehend gar nicht über den Haushalt gesprochen. Sie hat ja ganz überwiegend über Migration gesprochen und versucht, ihr Migrationsthema neu zu schneiden, weil, und das hat der Bundeskanzler, den ich sonst nicht so viel lobe, ja ganz gut gesehen, weil ihn das zentrale Argument, mit dem Sie sonst die Migrationsdebatte führen bei der AfD, nämlich die Zahl der Asylsuchenden, ist um 50% gesunken, knapp 50%, im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr. Das heißt, da geht denen der Sprit aus. Und das hat der Bundeskanzler durchaus ein, zwei Mal dann in der Debatte, dann als er auf Weidel antwortete, gesagt. Und man erkannte in der Weidel-Rede bereits, was sie versuchen würde, jetzt daraus zu machen. Nämlich, das Schlimme ist nicht mehr der Zuzug, Klammer auf, der ist ja auch jetzt wirklich auf einem Niveau von zu Corona-Zeiten, als man gar nicht reisen konnte in Europa, sondern auf einen Punkt, den sie zusammenfasste mit dem Wort Transformation des Staatsvolkes. Sei in rasender Geschwindigkeit im Gange, also die Umvolkung. Und das ist ein klassischer, Entschuldigung, Nazi-Begriff. Also, die Frau eskaliert. Und warum eskalieren die? Entgegen ihren ganzen Beschlüssen von vor wenigen Tagen, die eskalieren, weil sie Angst haben. Die eskalieren, weil sie das Gefühl genauso haben, dass ihnen da was gerade an ihrer Geschäftsgrundlage, Ausländerfeindlichkeit, erodiert. Nein. Weil die Asylzahlen, auf die immer alle starren, halt so steil nach unten gehen.
Es ist wirklich interessant, dass sie immer noch glauben, sie machen hier immer noch den Wolfgang Schäuble, der seinerzeit, Gott hab ihn selig, und das meine ich jetzt nicht als Witz, sondern Gott hab ihn wirklich selig, denn er war wirklich ein bedeutender Mann, aber Wolfgang Schäuble hat seinerzeit gesagt, er glaubt die AfD, die wird sich nicht halten, die wird wieder verschwinden. Dabei konnte man, wenn man irgendwie das Ohr auf die Schienen legen wollte, vielleicht wollte er das auch nicht, vielleicht war es eine politisch motivierte Aussage, vielleicht dachte er in Wahrheit was anderes, auch schon damals wissen, nee, diese Partei wird nicht verschwinden, weil sie etwas sammelt und adressiert, was keine politische Adresse hat. Und wenn sie heute immer, und dann hat man geglaubt, ja gut, das Euro-Thema, so wenn das weg ist und so, dann dachte man, wenn das Migrationsthema weg ist und so, sie irren sich. Es gibt eine breite Unzufriedenheit, nicht nur vor allen Dingen im Osten, ja, das ist im Grunde eine andere politische Kultur dort, da kann man sagen, die gehören im Prinzip zu einer anderen politischen Kultur als der große Rest des Landes, aber auch im Westen gibt es eine große und wachsende Unzufriedenheit damit, wie sozusagen Politik hier in diesem Land gemacht wird. Und ich sage Ihnen, diese Maximalverschuldung, die hier gemacht wird, einerseits wird gesagt, wir machen Schulden bis zum Mars und andererseits merken die Leute, aber hier wird trotzdem ein Schwimmbad geschlossen oder die Temperatur wird runtergedreht oder in meiner Schule fehlt schon wieder eine Lehrerin. Dieses Auseinanderklaffen, das wird die nächste Goldmine der AfD sein. Die brauchen die Migration nicht mehr für ihren politischen nächsten Frühling. Das sage ich Ihnen jetzt voraus.
Augstein, ich will gar nicht widersprechen. Das könnte so sein. Es könnte sein, dass Sie Recht behalten und die AfD ist mindestens inzwischen so stark und so breit aufgestellt, dass sie das Migrationsthema nicht mehr zentral braucht. Es wäre allerdings das erste Mal. Denn die letzten 10 Jahre von 2015 an kann man sehen, in den Umfragewerten und in den Wahlergebnissen, Ost wie West auf unterschiedlichem Niveau, ist das Thema Migration oben mit all den Problemen und der Überforderung, die es dann eben oftmals mit sich gebracht hat, ist dieses Thema oben, geht die AfD hoch. Ist dieses Thema unten, weil es in irgendeiner Form mal zwischenzeitlich befriedet war oder die Zahlen eben deutlich nach unten gegangen waren zwischenzeitlich, ist auch die AfD eher auf dem Weg nach unten. Es gibt einen roten Faden, es gibt eine Korrelation zwischen diesem Thema und der Performance der AfD. Kann sein, dass es inzwischen jetzt anders ist, aber bislang war es so. Und da müssen Sie nur in die Zahlen gucken.
Aber der Witz ist doch, dass da draußen ganz viele Leute sind, die wollen einen Politikwechsel. Die hatten gedacht, sie kriegen mit Merz einen irgendwie konservativeren Kanzler, der einen Politikwechsel in vielen Bereichen macht. Und dann stellen sie fest, oh hoppla, sie haben aber immer noch die SPD dabei. Und ich rede jetzt wirklich gegen meine eigenen Überzeugungen. Aber wenn ich ein Rechter wäre, wäre ich enttäuscht. Wenn ich CDU-nah wäre, wäre ich inzwischen zur AfD übergewechselt, weil ich sagen würde, diese CDU macht in Wahrheit jetzt genau das Gleiche weiter, was vorher die SPD und die Grünen und die FDP aber gemacht haben. Die Unterschiede sind aber zu klein. Die Unterschiede sind marginal. Die Leute wollen einen Politikwechsel und was sie stattdessen bekommen, sind so partielle Korrekturen. Weil natürlich in Wahrheit der Witz, das ist ja der Witz unseres politischen Systems, dass SPD und CDU sozusagen die politische Mitte bilden und deshalb auch so gut kompatibel sind miteinander, ist übrigens auch der Grund, warum die SPD immer kleiner wird.
Augstein, 20% haben AfD gewählt. Die wollten vielleicht wirklich einen großen Wechsel und auch das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, von denen will nur die Hälfte, also sagen wir mal 10%, die wollen wirklich eine andere Republik, die wollen richtig eine andere, komplett andere Politik, die man mit der SPD, mit einer Partei links von der Mitte, eben nicht kriegt, ganz egal wie groß die ist, wenn sie in der Regierung ist. Aber glauben Sie, dass die 80%, die die AfD nicht gewählt haben, eine völlig andere Republik wollen oder eine völlig andere Politik wollen?
Im Osten sieht es anders aus. Im Osten haben 40% AfD gewählt. Da haben Sie eine komplett andere Situation. Und wir müssen die Debatte nicht führen. Ich sage nur, ich fand die Antwort von Merz auf Weidel schwach. Ich habe nachher in den sogenannten sozialen Medien und auch jetzt in manchen Zeitungen oder Kommentaren dann gesehen, er hätte da so eine starke Antwort gegeben auf Alice Weidel und endlich mal Kontra gezeigt und so. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ich verbitte mir Ihre persönlichen Angriffe. Das war alles, was er gesagt hat. Das fand ich echt ein bisschen
lame. Naja, er hat ihr inhaltlich auch noch ein paar Sachen um die Ohren gehauen, zum Beispiel den klassischen Rassismus, den sie in ihrer Rede transportiert hat. Ich hatte den Begriff schon gesagt, Transformation des Staatsvolkes. Was genau meint die Frau da? Oder aber er hat ihr, glaube ich, auch nicht ganz zu Unrecht um die Ohren gehauen, dass sie zu Russland, zum Angriffskrieg auf die Ukraine, der nun mal den ganzen Rahmen für die Politik der nächsten Jahre und Jahrzehnte setzen wird, nicht nur in der Außenpolitik, sondern auch in der Innenpolitik, kein einziges Wort gesagt hat, weil sie kein einziges Wort sagen kann, ohne ihre eigene Partei zu spalten an der Stelle. Sie hat nichts zur Bundeswehr oder zur Wehrpflicht gesagt, etc., etc. Also das alles ist ja auch vorgehalten worden. Und jetzt können Sie die eine Rede für besser halten als die andere. Das Interessante war doch, strategisch Interessante war doch, dass Friedrich Merz überhaupt auf die Frau geantwortet hat. Das haben nämlich seine VorgängerInnen, Angela Merkel und Olaf Scholz, stets vermieden. Die dachten, die richtige Antwort sei, gar nichts zu sagen, das abperren zu lassen.
Sie ist die Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag. Wenn er nicht auf sie antworten würde, wäre das, Entschuldigung, eine eklatante Missachtung des Parlaments gewesen. Das ist Ihnen auch klar. Denn nochmal, ganz kurz, wer das nicht gesehen hat.
Das ist das Neue, dass er das macht.
Ja, aber er hat gar keine andere Wahl, weil die AfD ist inzwischen sozusagen eine Volkspartei. Gucken Sie sich den Deutschen Bundestag an, wie viele von diesen AfD-Figuren da sitzen. Sehen übrigens alle aus wie auf so einem George Gross-Bild. Die sehen diese ganzen Männer, muss man ja sagen, die da sitzen, diese großen, fleischigen Männer mit diesen kurzen Haaren, ja, über den Ohren so abrasiert. Alle wie so auf so einem George Gross-Bild, so aus den 20er, 30er, ist irre. Und wenn die klatschen, dann zittert echt der Boden. Das ist wirklich, als käme so eine SA-Horde in den Raum gestürmt, wenn die alle so bam, 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 bam klatschen. Das ist echt erschreckend. Das ist vielleicht ein Zeichen für das, was kommt. Wer weiß.
Augstein, ich weiß, warum man sie den Meister der Übergänge nennt. Wer weiß, was kommt? Ich meine, was gäbe es als präziseren Übergang hin zu einem Thema, das auch mit W anfängt? Wer weiß, was kommt?
Weidel?
Wehrpflicht.
Was so?
Wehrpflicht. Das wird kommen. Auch eine Debatte dieser Woche. Der Wehretat, natürlich stark gestiegen, stark steigend. Auch dank dieses Sondervermögens, das ja in Wahrheit Sonderschulden sind, damit das mal schön klar bleibt. Aber eben auch die Frage, wie kommt die Bundeswehr, ich glaube bis in die Anfangsjahre der 30er, auf 250.000 Mann oder Frauen unter Waffen? Da fehlen im Delta wahrscheinlich trotz aller Bemühungen um mehr Freiwillige 100.000 Leute, mit den Reservisten dazugezählt, die man ja auch braucht. Und darum wird es wohl auf eine Wehrpflicht hinauslaufen. Und ich finde das, obwohl ich damals für die Abschaffung der Wehrpflicht war, weil es halt so ungerecht war, wie wenig junge Leute gehen mussten, finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache. Ich glaube, die Wehrpflicht tut dem Land gut.
Ja, also es ist ja so, dass im Koalitionsvertrag steht der Satz, wir schaffen einen attraktiven Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Das klingt ein bisschen so, als würde man irgendwie so ein Studentencafé aufmachen, wo alle mal mitmachen können in so einem attraktiven Job und so.
Nee,
hey, und so.
Nee, es klingt wie so eine Waschmaschinenwerbung. Zunächst beruht der Kauf auf Freiwilligkeit, aber wenn es halt nicht genügend Verkäufe auf Freiwilligkeit gibt, dann gibt es die Zwangsbeglückung. Dann kriegt jeder eine Waschmaschine.
Ob er will oder nicht.
Ob er will oder nicht.
Darüber machen sich jetzt alle schon her. Und ich finde es interessant, dass auch die Süddeutsche Zeitung, die ja mal irgendwie so eine linksliberale Zeitung war, vor langer, langer Zeit, als ich da gearbeitet habe, selbst in der Süddeutschen Zeitung schreibt eine Kollegin, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass sie denkt, sie muss da ja nicht hin, schreibt, dieser Vorschlag, ja, der sei nett, aber er zögert alles viel zu lange hinaus. Er zögert, weil man könne nämlich nicht warten, weil Sicherheitsexperten warnen längst, Putin könnte schon 2029 die NATO testen. Manche halten ein früheres Szenario für wahrscheinlicher. Am gleichen Tag konnte man in der FAZ ein Interview mit Norbert Röttgen lesen, dem Mann, der seit vielen, vielen Jahren nicht Außenminister wird, der gesagt hat, Russland sei in 4 bis 5 Jahren militärisch in der Lage, in Europa einen großräumigen Krieg zu führen. Also das ist das Bedrohungsszenario, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. 2029 ist der Russe soweit, ja was, einen großräumigen Krieg, also Deutschland im Prinzip anzugreifen. Und bis dahin müssen wir verteidigungsfähig sein, also die Bundeswehr auf, weiß ich nicht, 260.000 Leute, das ist nämlich die Zahl, und 200.000 Reservisten erhöhen. Das ist das Szenario, Blume. Ist Ihnen das klar? 2029, ja, bald 4, 5 Jahre.
Also ich glaube, mit solchen Daten das zu versehen, ist schwierig.
Das ist aber das, was überall gemacht wird, das wissen Sie.
Ja,
um einen Druck zu erzeugen, einen psychologischen, das haben Sie auch mitbekommen, oder?
Ja, habe ich mitbekommen. Lebe ja nicht unterm Stein. Auch beruflich nicht so.
Aber vielleicht in einem Bunker schon? Haben Sie sich schon Ihren Privatbunker zurechtgemacht, falls Russland den großräumigen Krieg
immerhin, in Europa Ich habe eine Schippe, das ist schon mal ein Anfang, sag ich mal.
Bei Spiegel Online lese ich auch immer, wir sollen so Wasserentgiftungstabletten bereithalten und 35 Liter Wasser für jedes Familienmitglied für 6 Monate. Und so.
Ich habe auch darüber gelacht.
Seid ihr alle irre?
Ja, Moment. Ich habe auch darüber gelacht. Dann aber habe ich die Berichte gelesen über den großen Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel, also Spanien, Portugal und Teile von Frankreich.
Oder New York 1977.
Moment, die hatten, das ist ein paar Wochen nur her, sie Pfosten. Das hatte jetzt mutmaßlich mit dem Russen nicht so rasend viel zu tun. Es war aber halt ein Stromausfall. So, und die Szenen, die sich dann in den Supermärkten abspielten, vor dem Wasserregal, die möchten sie nicht erleben. Das ist nämlich dann schon ziemlich nah am Dritten Weltkrieg. Und zwar zwischen den Leuten, die auf den letzten Kanister schälen, der da noch steht. Diese Suche in der Glaskugel nach einer Jahreszahl, die finde ich auch doof. Vor allen Dingen, weil sie davon ablenkt, was der Trend ja wirklich ist. Und der ist unbestreitbar. Sie können die Jahreszahl bestreiten und sich darüber lustig machen. Geschenkt, Augstein. Aber Sie können den Trend, auf dem sich dem sich die russische Armee, die russische Führung, das russische Volk wahrscheinlich auch leider bewegt und entwickelt, nicht leugnen.
Der Trend geht zu Krieg. Das ist ja wirklich, man wird, falls es nachher noch ein Nachher gibt, zurückgucken auf diese Zeit und schauen, wie eine liberale Gesellschaft
die russische?
Sich umwendet. Nein, jetzt sich umwandelt sozusagen. Das ist zum Beispiel Spiegel Online, mein Leib- und Magenmedium. Überschrift neulich, die Russen verstehen nur Gewalt. Man denkt, wow, das ist ja eine krasse Aussage. Die Russen verstehen nur Gewalt. Dann, da interviewt also ein Redakteur einen polnischen Schriftsteller, der in Polen also weltbekannt ist und praktisch dann so Kriegsbücher immer schreibt. Und im Zuge dieses Interviews am Ende steht dann so, ja, die Russen verstehen, also Russland versteht nur Gewalt. Das wisse man ja seit Ivan dem Schrecklichen. Und da würden Sie doch denken, dass in so einem Interview früher, während im Interview noch so, ja, meinen Sie nicht, oder weiß ich nicht, und sind Sie sicher, und könnte man, aber die waren es nicht auch die Deutschen, die Russen damals, sie erinnern sich, und 20 Millionen Tote, Russen und so. Stattdessen kommt heutzutage, lieber Herr Fitzliputzli, wir danken Ihnen für das Gespräch. Das ist schon irre. Und diese ganzen ukrainischen intellektuellen Frauen, die in den letzten Jahren uns sozusagen hier Lust und Liebe und Begeisterung sozusagen des tapferen ukrainischen Abwehrkampfes versucht haben, hier näher zu bringen. Also die Erotisierung, um es mal klar zu sagen, von Krieg und Gewalt ist bei uns schon weit fortgeschritten. Und jetzt bekommt sie auch noch ein Datum, 2029. Lieber Kollege Blum, ich frage Sie jetzt mal, wenn das so ist, wenn wir glauben, die Russen greifen uns an und sind 2029 soweit, wäre es dann nicht klug, jetzt die Russen anzugreifen, um uns vor einem Angriff zu schützen, so wie Israel das mit dem Iran gemacht hat? Völkerrechtlich wäre das total okay. Wir könnten sagen, es war präventiv notwendig. Maxim Biller könnte eine Kolumne schreiben und sagen, es tut uns wahnsinnig leid und es war auch nicht einfach für uns, diesen Angriff zu tun, aber er war leider notwendig. Was meinen Sie, Blume?
Ich würde aus zwei Gründen nicht darüber nachdenken. Erstens, ich kann nicht ernst nehmen, was Sie sagen. Und zweitens, womit genau würden wir die Russen angreifen? Mit der Bundeswehr?
Ach, wir haben schon
in Turnschuhen.
Hören Sie doch auf.
Wir haben mit dem einen Panzer, der noch fährt. Wir holen das eine von den 8 U-Booten, die nicht fahren, vom Grund der Ostsee wieder hoch. Da ist es nämlich jetzt geparkt.
Aber im Prinzip finden Sie es richtig, die Russen jetzt anzugreifen, so wie Israel den Iran angriff hat.
Das finde ich nicht.
Aber steht der große Angriff jetzt bevor von Russland 2029? Ja oder nein? Glauben Sie, die Russen wollen uns angreifen? Weil wenn Sie das nicht glauben würden, würden Sie ja nicht diese ganzen Vorbereitungen jetzt machen.
Ich glaube, das. Okay.
Dann erklären Sie es.
Lassen wir mal im Raum stehen.
Dann erklären Sie es. Sie verstehen es. Ja, Entschuldigung. Die Welt ist verwirrend. Sie verstehen diese Welt. Ich nicht.
Augstein, jetzt mal in aller Ruhe und allem Ernst. Niemand kann und schon gar nicht mit Datum und schon gar nicht der BND oder Herr Neitzel von irgendeinem historischen Institut vorhersagen, in welchem Jahr Wladimir Putin, wenn er dann noch lebt, die NATO, ein NATO-Land angreifen würde. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er es tut, glaube ich, liegt inzwischen deutlich höher, als sie schon mal lag. Sie liegt, und das ist meine Einschätzung, und die teilen auch vielleicht viele andere, inzwischen so hoch, dass man sich besser anders darauf vorbereitet, als man das bislang getan hat. Weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, weil sich Herr Putin als deutlich ruchloser, rücksichtsloser erwiesen hat, als man ihn so eingeschätzt hatte, und sich auf diesen Fall also vorzubereiten, um ihn damit zu verhindern, in der alten Logik des Kalten Krieges. Das ist das, worum es geht.
Die Wehrpflicht. Wir reden ja über die Wehrpflicht. Die Wehrpflicht braucht man doch nur, wenn man glaubt, dass Deutschland angegriffen wird und man viele hunderttausend Soldaten braucht, um sozusagen das deutsche Vater- und Mutterland zu verteidigen.
Falsch.
Die Wehrpflicht brauchen Sie auch, um Lettland zu verteidigen?
Die Wehrpflicht brauchen Sie, um so abschreckungsfähig zu sein, dass es nicht zu einem Krieg kommt. Noch einmal, in der alten Logik des Kalten Krieges, die man für pervers halten kann, die aber funktioniert hat, zumindest ausweislich des Umstandes, dass es keinen Krieg zwischen dem Warschauer Pakt und der NATO gegeben hat, solange die Bundeswehr so groß war. Und ich habe ausdrücklich gesagt, solange, nicht weil, aber immerhin solange. Das ist doch ein Hinweis.
Ja, ich weiß, mich wundert, dass sozusagen über diese entscheidende Frage, auf welches militärische Szenario bereiten wir uns eigentlich vor, warum brauchen wir dafür überhaupt eine Wehrpflicht? Wir schicken 5000 Leute nach wohin? Lettland, wo ist diese Brigade? Estland, Lettland, Baltikum, keine Ahnung.
Litauen. Andere von den drei baltischen
Dankeschön,
Staaten.
Dankeschön, Dank. Vielen Dank, lieber Kollege Blume. Also, in das geliebte Litauen schicken wir jetzt 5000 Leute.
Darf ich noch was dazwischen fragen? Da Sie ja auch Schwierigkeiten haben mit der Geografie, das hatte ich früher auch. Das ist so eine Art Leseschwäche auf Landkarten. Aber das Baltikum besteht ja aus 3 Staaten. Wenn Sie wissen wollen, wie die übereinander stehen, im Alphabet: Estland, Lettland, Litauen. Alphabetisch stehen die untereinander.
Gut, ich finde es toll.
Der einzige Haken ist, mit den Hauptstädten klappt
es nicht. Und darunter kommt die Kowalski-Lücke oder so, die wir dann verteidigen müssen mit 5000 Leuten. Meinetwegen, okay, ich halte auch das für überflüssig, aber okay, man kann das ja machen. Das ist vielleicht ein Signal an die Russen und ein Signal an die Letten und an alle anderen Balten und so. Okay, wofür brauchen wir jetzt die 260.000 Soldaten nochmal? Die brauchen wir doch nur, um die Russen davon abzuhalten, Deutschland anzugreifen. Das heißt, die glauben also doch, dass die Russen Deutschland angreifen wollen. Und nein, ganz ist aber wichtig.
Weil ja, aber Sie haben mich was gefragt. Ostblock gab. Sie haben mich was gefragt, glaube ich das. Ich halte es für hinreichend wahrscheinlich, dass Russland versuchen könnte, ein NATO-Land anzugreifen. Und dann brauchen sie eine größere, andere Bundeswehr als bislang, um entweder das Bündnis zu verteidigen oder, was noch viel besser ist, Russland von dem Versuch, ein Bündnisland, ein NATO-Land anzugreifen, abzuschrecken. Ja, dafür brauchen sie eine größere Bundeswehr.
Ich halte das für ein fantastisches und vollkommen unsinniges und vollkommen unrealistisches Szenario. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn man der Meinung ist, dass es eine andere Bedrohungslage gibt für diese exponierten Bereiche der NATO, also insbesondere fürs Baltikum, denn andere kommen einem da, fallen einem da gar nicht ein. Und jetzt Finnland, weiß ich nicht, die mussten jetzt ja unbedingt beitreten. Dann wäre es sicherlich geschickter.
Die wollten eine, beitreten.
Ja, die Augstein, wollten unbedingt die wollten beitreten. Beitreten. Ja. Dann wäre es sicherlich geschickter, eine professionelle, kleinere Armee zu haben, die sozusagen mobil ist, über entsprechende Waffen verfügt und so weiter und so weiter. Was hier aber passiert, ist etwas ganz anderes. Also sozusagen statt zu sagen, gut, wir leben in einem anderen Sicherheitsumfeld, warum nicht? Geschenkt. Sehen Sie das ruhig so, wie Sie das wollen. Ein anderes Sicherheitsumfeld, das braucht eine andere Form von militärischer Reaktionsfähigkeit. Das kann man doch gut argumentieren. Hier passiert aber etwas anderes. Und darüber wird, finde ich, in der Gesamtbevölkerung, in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert. Hier findet ein Rollback statt in eine Zeit, wo man sagt, wir brauchen wieder die großen Nationenheere, so wie zu napoleonischen Zeiten, wo sozusagen Staaten sich darauf vorbereiteten, so übereinander herzufallen. Das ist eine komplett andere Idee. Es ist auch militärisch eine andere Idee.
Sie haben doch die Zeit mit dem Stein zugebracht. Gut. 250.000 ist das Ausbauziel der Bundeswehr in mehr als einem halben Jahrzehnt, Anfang der 30er Jahre.
2035, 10 Jahren, das ist nicht so kompliziert.
Wie groß war die Bundeswehr, als wir beide gedient haben?
Wow, was weiß ich, 400.000,
500.000. Also jetzt will man auf die Hälfte hinaus.
Und das war nur Westdeutschland,
Das war nur Westdeutschland, wollte ich gerade sagen. Bei roundabout 60 Millionen Einwohnern ungefähr damals. Etwas mehr vielleicht. Also, die großen Heere, von denen Sie da reden, die soll es doch gar nicht mehr geben. Die Professionalisierung der Armee ist doch längst stattgefunden. Also der Anteil der Berufssoldaten in dieser im Moment Bundeswehr und in der späteren Bundeswehr ist viel höher, als er jemals zu Wehrpflichtzeiten vor Fall der Mauer und vor Ende des Warschauer Paktes war. Also das ist doch schon längst passiert, diese Professionalisierung. Aber, und das haben Sie noch gar nicht betrachtet, dient der Aufbau der Bundeswehr und die Stärkung der Bundeswehr ein bisschen auch dazu, jene Fähigkeiten zu ersetzen, die die Amerikaner mindestens in Frage gestellt haben, wenn nicht sogar schon streitig gestellt haben, beziehungsweise zurückgezogen haben aus der NATO. Also irgendjemand brachte es kürzlich auf den Punkt, wenn Deutschland und andere Länder, aber vor allen Dingen eben auch Deutschland, den Wehretat nicht deutlich erhöht hätten oder erhöhen würden, würde die NATO auseinanderbrechen. Wollen Sie das?
Ja, das ist ein Argument, das hat Friedrich Merz in der Haushaltsdebatte wörtlich benutzt und währenddessen hat Boris Pistorius immer so mit dem Kopf genickt und so. Das sind so Virtualitätsargumente, mit denen kann ich wenig anfangen, wenn nicht hätte Fahrradkette. Ich hoffe und kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Wehrpflichtkonstrukt am Schluss vom Bundesverfassungsgericht einfach weggekickt werden wird mit dem Argument der Wehrgerechtigkeit. Denn das bleibt das Hauptproblem. Das war auch der Grund, weshalb man die Wehrpflicht ausgesetzt hat, dass es plötzlich gar nicht mehr möglich war, eine zwar für alle bestehende Pflicht zu postulieren, dann aber de facto gar nicht mehr alle Leute gleichermaßen in die Pflicht zu nehmen, sondern nur manche und manche nicht. Und die konnten dann wirklich mit Fug und Recht sagen, Entschuldigung, warum ich und hier nicht mein Nebenmann? Ja, so. Also, und ich hoffe, das wird nämlich hier wieder genauso sein. Die Idee einer generationenübergreifenden Pflicht passt schlicht nicht in unsere Zeit, Blome. Und das Verfassungsgericht wird dem hoffentlich dann einen Riegel vorschieben.
Augstein, könnte sein, dass Sie recht haben, aber die Bundesregierung, die Politik ist ja gewarnt, weil in der Tat damals wäre es so gekommen, 2011, deswegen hat ja die damalige Bundeswehr, muss man sagen, auf Betreiben von des damaligen Verteidigungsministers, K.T. zu Gutenberg, die Wehrpflicht tatsächlich ausgesetzt. weil es eben eine solche Wehrungerechtigkeit zwischen Jungen in der Gruppe der Jungen gegeben hat, dass deutlich weniger als die Hälfte, deutlich weniger, dann am Ende wirklich bei der Bundeswehr gelandet ist. Wenn das wieder sich so entpuppen oder entwickeln würde, könnte es sein, dass es vom Verfassungsgericht kassiert wird. Ja, entsprechend intelligent wird man es bauen müssen. Denn an der Notwendigkeit, glaube ich, wird man nicht vorbeikommen. Außer es finden sich genügend Freiwillige, weil man es finanziell oder irgendwie anders attraktiv genug gestaltet. Aber die Bundeswehr ist eben kein Arbeitgeber wie jeder andere. Das hat Ursula von der Leyen mal als Verteidigungsministerin probiert, indem sie sagte, wir hängen einfach in jede Stube einen Fernseher. Und dann sieht das aus wie daheim und dann können sich die jungen Leute richtig wohlfühlen, dann kommen die gerne zur Bundeswehr. Ja, so ein Quatsch. Ja, und
familienfreundlich. So, das hat sie, weil als sie das gemacht hat, sollte das auch so sein, dass es praktisch kindgerecht und familienfreundliches Militär. Ich finde das eigentlich eine schöne Idee.
Ja, es ist eben kein Arbeitgeber.
Nein,
wie
es
jeder
ist für
richtige
Männer, die dienen wollen, wir dienen Deutschland, die mit der Waffe in der Hand. Jetzt sagen Sie es doch einfach. Es ist deshalb kein Job wie jeder andere, weil die Kameraden Leib und Leben riskieren für ihre und meine Freiheit. Und zwar früher am Hindukusch, das hat dann nicht so viel gebracht, dass unsere Freiheit wurde dann doch nicht, aber jetzt in Lettland oder sonst wo, wo man dann im Nachhinein sagen wird, ah nee, stimmte gar nicht, aber egal, zu dem Zeitpunkt konnten wir es nicht besser wissen. Ich möchte jetzt für die Geschichtsbücher festhalten, doch, man konnte es besser wissen, ich weiß es besser, tut es nicht. Es war schon mit dem Hindukusch Quatsch, es ist auch jetzt mit Lettland Quatsch. Ach, wurde unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt?
Nein.
Wie hieß der
Struck.
Struck.
Peter Struck.
Weil,
auch ihn
netter
möge
Mann,
der Herrgott selig
gehabt,
auch,
aber
auch ihn möge der Herrgott selig haben. Aber ich habe Schwierigkeiten zu glauben, dass das Baltikum der Hindukusch Europas ist. Ich glaube, das stimmt nicht.
Doch.
Insofern stimmt
Ihre
Analogie
super.
Nicht.
Doch, danke für diese, so auf die Zuspitzung werde ich jetzt gar nicht kommen. Das Baltikum ist der Hindukusch Europas. Die deutsche Freiheit wird nicht im Baltikum verteidigt und sie wurde übrigens auch nicht am Hindukusch verteidigt. Die deutsche Freiheit wird überhaupt, wenn 40 Kilometer östlich von Berlin verteidigt. Sorry, da bin ich jetzt echt komplett auf so einer ganz merkwürdigen, atavistischen AfD-Linie. Das sage ich so. Wenn praktisch ein fremder Soldat, ja, ungebeten die deutsche Grenze übertritt, dann liegt der Verteidigungsfall vor. Vorher nicht.
Das war, glaube ich, im Mittelalter eher so, diese Betrachtung. Ich würde glauben, dass man die Sicherheit des Landes, die sie ja verteidigen möchten, zuvorderst und all die Jahrzehnte lang der NATO zu verdanken hatte. Und die hat halt ein Funktionsprinzip. Und das lautet, wir betrachten das Territorium der NATO als Ganzes. Als wäre es unseres eigenes Territorium, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist, nämlich in Litauen liegt.
Die Sicherheit unseres Landes. Schönes Wort. Denn darum geht es ja eigentlich. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, die Sicherheit unseres Landes wird überhaupt nicht militärisch verteidigt, sondern mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Mitteln und davon ist Militär ein Faktor. Nee, guck mal, es ist interessant, dass Sie darüber, können sich nur noch lustig machen darüber, nicht?
Ja.
Die Sicherheit,
also jedes mal
Sicherheit ist ein Begriff, der aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten besteht und eine davon ist die militärische Komponente. Wir reden aber nur noch über das Militärische und das ist der zivilisatorische Rückschritt, der bereits passiert ist, lieber Kollege Blome.
Den Sie behaupten, dass er passiert sei und mir beginnt, ehrlich gesagt, und darum habe ich eben geschnarcht, es auf den Zünder zu gehen, dass immer, wenn Menschen, mit denen man diskutiert, um nicht zu sagen, wenn ich mit ihnen diskutiere und ihnen so ein bisschen das letzte Argument fehlt, dass sie demjenigen, das ich zuletzt gebracht habe, entgegenstellen wollen, erweitern sie das Spielfeld und sagen, ja, okay, sie mögen recht haben mit dem Militär, aber das Militär ist doch nur einer von vielen Faktoren und über die anderen haben wir viel zu wenig geredet. Das ist, erweitere das Territorium, weil auf dem ursprünglichen Feld hast du gerade verloren mit den Argumenten. Und im Übrigen musst du behaupten, es ist viel zu wenig darüber geredet worden.
Hä?
Wissen Sie, was wer immer sagt, wir haben viel zu wenig geredet? Das sind die Leute, die sich nicht durchgesetzt haben in der Debatte. Das
liebe
ist die Minderheit, die nicht
Zuhörer.
Ertragen kann, dass sie nicht die Mehrheit ist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
bam.
Wir sind am Ende unserer Sendung. Ich empfehle Ihnen, die letzten 5 Minuten nochmal zurückzuspulen und zu gucken, ob der Kollege Blome recht hat. Also ich bin sozusagen von ihm argumentativ so in die Ecke gedrängt worden, dass ich das Spielfeld erweitert habe. Oder ob sozusagen ich bloß eine Form der Analyse habe, zu der er vielleicht gar nicht fähig ist. Mit diesen Worten wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Auch Ihnen, lieber Kollege Blome.
Ja, und das nochmal hören, sagt Ihnen der Kollege Blome jetzt auch zum Abschied, das nochmal hören verlängert auch die Hördauer. Das ist gut für unser Rating. Also hören Sie diesen ganzen Podcast einfach ein paar Mal, um zu erkennen, wer hier recht hat.
Tschüss.
Tschüss.